ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast regelmäßig die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, beleuchten politische und militärpolitische Aspekte dazu und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tschau, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Das Programm in dieser Woche, da können wir die Übersicht recht knapp halten. Heute soll es um die aktuelle militärische Lage gehen. Wir schauen uns auch mal an, was Putin sozusagen hatte zu den Auswirkungen, die sein Krieg mittlerweile auf sein Land hat. Und morgen dann ausschließlich Antworten auf Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist Mittwoch, 1. Juli 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, vielleicht wieder ein paar Überblickssätze. Zunächst zur Gesamtsituation. Wo stehen wir derzeit in diesem Krieg?
Also die Lage verschlechtert sich für Russland weiter. Das hat sich ja schon seit einigen Wochen jetzt angekündigt. Die Folgen der ukrainischen Luftangriffe gegen die Ölindustrie werden immer deutlicher und immer deutlicher spürbar auch für die russische Bevölkerung. Zugleich gibt es immer größere Versorgungsschwierigkeiten für russische Truppenteile, die uns über russische Militärbeobachter, insbesondere aus der Südukraine, erreichen. Ursache sind die operativen Luftangriffe in einem Reichweiteband bis 250 Kilometer. Für die Ukraine heißt das, sie verteidigt erfolgreich entlang der Front. Die Front wird stabil gehalten, wenn es auch hier und da kleinere Geländegewinne gibt. Aber die Ukraine ist eben, wie schon gerade angesprochen, immer erfolgreicher, auch in diesen operativen Luftangriffen gegen die Logistik und gegen die Führungsstellen bis in eine Reichweite von etwa 250 Kilometer Tiefe.
Aber eine Wende können wir sicher noch nicht ausrufen in diesem Krieg, aber wenn man mal alles zusammen nimmt, also das militärische Geschehen und das, was wir von den politischen Ebenen in Kiew und in Moskau hören, dann kann man doch zumindest festhalten, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem man mal wieder sozusagen eine Wegmarke setzen sollte, eine gewisse Zäsur ist es ja schon, was wir derzeit erleben, ja?
Ja, das weiß ich nicht, ob man das Zäsur nennen kann. Es gibt auf keinen Fall eine Wende zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist natürlich das Ziel. Aber bislang gibt es einige Trends, die zum Vorteil der Ukraine sich darstellen. Die Verluste der Russen sind weiterhin hoch, höher als die Rekrutierungsquote. Der Ukraine gelingt es, wie gerade gesagt, die Frontlinie stabil zu halten. Insgesamt sieht man auch eine Reduzierung der Anzahl der Drohnen, die auf die Ukraine abgeschossen werden. Da komme ich nachher nochmal drauf. Und sicher kann man auch sagen, dass die Anzahl der Drohnen, die von der Ukraine aktiv eingesetzt wird, auf militärische Ziele in Russland und Ziele der Ölindustrie, sind mittlerweile deutlich höher als das, was die Russen tagtäglich in die Ukraine schießen.
Okay, dann machen wir es mal ein bisschen konkreter. Schauen zunächst auf das Kampfgeschehen am Boden. Würde da auch heute ein kleiner Überblick genügen, weil es eh nicht so viel Bewegung gibt? Oder gibt es da schon an der einen oder anderen Stelle eine wichtige Entwicklung?
Also eine wichtige Entwicklung, die also operative oder gar strategische Bedeutung hätte, gibt es nicht. Es gibt die Bereiche Sumy und Kharkiv. Da gibt es überhaupt keine Bewegung der Frontlinie. Das gleiche gilt für Kupiansk. Es gibt marginale Veränderungen, wenn man die Front etwas weiter südlich betrachtet. Auf der Höhe etwa der Stadt Slowjansk, dort gibt es marginale Veränderungen. Es gibt nach wie vor einen Schwerpunkt, einen russischen Schwerpunkt, der liegt bei Konstantinjewka. Hier wächst der Druck auf die Stadt von Südwesten und von Süden. Hier wird nach wie vor die Infiltrationstaktik angewandt, Eindringen in Kleinstgruppen in die Stadt, die aber ohne taktischen Zusammenhang dort dann operieren, die durchmischt sind mit verbliebenen ukrainischen Stellungen. Also eine schwierige Lage, wir nennen sie Verzahnung. Die Russen warten also darauf, dass Verstärkung kommt und dass sie irgendwann auch mal abgelöst werden in dieser Stadt, in der sie ja im Grunde genommen nicht versorgt werden können, außer dass man ihnen ab und zu eine Drohne mit Wasser und Verpflegung und Munition schickt. Dann, wenn wir weiter nach Süden und Südwesten gehen, da gibt es die Stadt Pokrowsk, uns allen bekannt. Nördlich davon gibt es kleinere Geländegewinne in der Größenordnung etwas kleiner als ein Kilometer. Und das Gleiche trifft zu bei Huliapolje im Südtal in der Südukraine. Aber ab Huliapolje bis zur Mündung des Dnepro, da ist seit Wochen Stillstand und da bewegt sich gar nichts. Der Oberbefehlshaber der Ukraine sagte gerade jetzt in diesen Tagen, gestern oder vorgestern, die Ukraine habe seit Januar nun 670 Quadratkilometer befreit wieder, also zurückgewonnen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Da glaube ich, dass er auch graue Gebiete mit dazu gerechnet hat, die noch nicht vollständig unter Kontrolle der Ukraine liegen. Oder aber ich täusche mich und es sind tatsächlich 670 Quadratkilometer.
Okay, dann lassen Sie uns mal auf die Angriffe schauen, die ja eh immer die meiste Aufmerksamkeit haben, nämlich die gegenseitigen Angriffe aus der Luft auf Ziele hinter dem Frontkorridor. Vielleicht mal von ukrainischer Seite zunächst. Da ist ja beispielsweise wieder ein heftiger Drohnenangriff auf die Krim erfolgt, konkret auf die Stadt Sevastopol. Dort hat das zu einem Stromausfall geführt und auch sonst auf der Insel ist es ja ziemlich kritisch, ne? Mit Treibstoff, mit der Versorgung überhaupt. Wir hatten dazu in der vergangenen Woche schon ein bisschen was gesagt. Hat sich die Lage dort weiter verschärft?
Ja, sie hat sich weiter verschärft und das ist ja nicht nur ein Angriff, sondern das ist Tagesgeschäft mittlerweile auf der Krim. Die russischen Besatzungsbehörden mussten den Notstand ausrufen. Mittlerweile gibt es für Privatleute oder Privatfirmen kein Benzin und kein Diesel. Vor der Kertschbrücke stauen sich die Autos von Einwohnern und Touristen, die die Insel verlassen wollen und versuchen in Krasnodar Treibstoff einzukaufen. Man hat da die Obergrenze etwas erhöht, die zulässig ist für Privatpersonen. Es waren 100 Liter Treibstoff in Kanistern und jetzt sind es 200. Also man versucht da von den Behörden schon der Not der Bürger entgegenzukommen. Die Brücken Richtung Ukraine stehen weiterhin unter Beschuss. Das ist aus der Landbrücke aus dem Norden. Mittlerweile sind auch Brücken auf der Krim selbst zerstört worden. Eisenbahnbrücken, Straßenbrücken. Weitere Ziele dieser Angriffe waren insbesondere Anlagen der Luftverteidigung, Radare und Raketenstellungen, die immer mehr dezimiert werden auf der Krim. Dann Gasverarbeitungsanlagen, Umspannwerke, der Flugplatz bei Saki, der Hafen von Kertsch mit seiner Werft. Dort ist auch ein russisches Versorgungsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden, das dort einen Werftaufenthalt hatte. Also die Lage um die Krim sieht nicht gut aus für die Russen.
Und wenn wir von der Krim ein bisschen weggehen, sind ja auch wieder russische Öllager getroffen worden, Raffinerien sind von ukrainischen Drohnen ins Visier genommen worden, Öllager beispielsweise in der Region Krasnodar, eine Raffinerie in der Region Ufa. Das Muster ist ja auch seit Monaten eigentlich das gleiche und auch, so wie Sie gerade in Bezug auf die Krim gesagt haben, Tagesgeschäft mittlerweile, ne?
Ja, diese Ölraffinerie dabei im Raum Ufa, die hat es tatsächlich auch hart getroffen. Ufa liegt 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Und zusätzlich hat es auch jetzt die letzten Tage, vorgestern glaube ich, die Raffinerie Slavyansk on Kuban in der Region Krasnodar getroffen, also etwa 350 Kilometer entfernt. Was diesen Angriffen auf Raffinerien gemeinsam ist, dass die Drohnen insbesondere auf die Raffinerietürme, die Destillationstürme zielen, die also die zentrale Einheit einer Raffinerie darstellen und zusätzlich auf die großen Öltanks. Die Angriffe führten regelmäßig zu Großbränden. Und so ist es auch passiert da in der Region Krasnodar und auch in der Region Ufa. Zusätzlich wurden einzelne Rüstungsbetriebe, relevante Rüstungsbetriebe, weil sie Bestandteil von Lieferketten anderer wichtiger Rüstungsbetriebe sind. Drittens verlegt sich ein weiterer Schwerpunkt auf die Satellitenkommunikationsanlagen. Wir hatten beim letzten Mal ja von Dubna gesprochen, das ist die größte und die Zentraleinheit eigentlich, die auch die anderen kleineren Satellitenkommunikationsanlagen steuert. Das ist Dubna bei Moskau. Die ist jetzt wieder getroffen worden, zusätzlich eine weitere Satellitenkommunikationsanlage in Wladimir. Und das ist schon ein Problem für die Führung der Streitkräfte, aber auch für die Aufklärung, die Satellitenaufklärung Russlands, was das Geschehen innerhalb der Ukraine angeht.
Ich will mal einen Angriff noch kurz erwähnen, nämlich auf eine große Raffinerie südlich von Moskau, auch in der vergangenen Woche. Da haben nun Insider der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, also diese Anlage sei sehr stark getroffen worden. Die Reparatur, die würde mindestens ein halbes Jahr dauern und die Raffinerie würde mehrere Monate ausfallen. Das heißt, das wird dann auch noch knapper mit Treibstoff in Russland, sowohl für die Zivilbevölkerung, da gibt es ja Einschränkungen, das hatten Sie auch schon angedeutet, aber auch vielleicht für das Militär, Herr Bühler? Oder gibt es für das Militärgerät dann noch genügend Benzin, Diesel, Kerosin, was auch immer?
Also das Militär ist von Restriktionen ausgenommen, aber beim Militär ist es natürlich auch so, dass die Versorgung mit Treibstoff über Tankwagen funktioniert oder über Eisenbahnzüge funktioniert und auch die werden angegriffen. Gerade die Tankwagen, die von Rostov am Don rüber Richtung Donetsk unterwegs sind oder Richtung Saporischschja unterwegs sind, werden gezielt mit Drohnen ausgeschaltet und brennen dort aus auf dem Weg zur Truppe. Also die Truppe ist schon auch betroffen, aber nicht von den Restriktionen selbst. Sie werden bevorzugt bedient, aber der Transport ist auch betroffen. Insgesamt weitet sich die Treibstoffkrise immer weiter aus und das ist ein guter Punkt damit, den Reuters auch bringt, glaube ich. Das ist eine der modernsten Raffinerien Russlands, die Raffinerie bei Moskau, und sie ist abhängig von vielen Teilen, die ich jetzt mal zusammenfasse mit Hochtechnologie, die so in Russland nicht verfügbar ist. Und das ist wohl der Kernpunkt auch, warum die Reparatur dann so lange dauert. Also sie wird tatsächlich, wenn ich das so richtig sehe, mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Mittlerweile, wenn man jetzt nochmal auf Russland selbst schaut, gibt es Treibstoffknappheit in 78 Regionen Russlands. Das ist also nochmal deutlich nach oben gegangen. Nur 5 Regionen melden keine Besonderheiten. Und in 29 Regionen, insbesondere um die Ukraine herum, gibt es einschließlich der besetzten Gebiete, gibt es Restriktionen bis dorthin, dass für Privatpersonen auf der Krim zurzeit kein Treibstoff gekauft werden kann.
Diesen Mangel hat Putin ja mittlerweile auch selbst öffentlich eingestanden auf einer Konferenz der Partei Geeintes Russland. Er sprach da von Engpässen, hat auch erwogen, Diesel nicht mehr zu exportieren. Und Putin hat dort der Bevölkerung ja wörtlich gesagt, Zitat, wir machen eine schwierige Phase durch, aber das hat uns einiges gelehrt und erkennen lassen, was es bedeutet, ein russischer Bürger zu sein. Zitat Ende. Er hätte sich auch weiter sagen können, das bedeutet, dass man immer die Suppe auszulöffeln hat, die euch euer Präsident einbrockt. Hat er natürlich nicht gesagt. Stattdessen sowas wie, auch nochmal Zitat, Russland kann nur eine starke und unabhängige Macht sein. Entweder ist es das oder es gibt gar kein Russland. Zitat Ende. Das wirkt auf mich jetzt persönlich alles ein bisschen plump. Ich fühle mich da an manche Dinge aus DDR-Zeiten erinnert. Wie bewerten Sie denn solche Sätze von Putin? Auf jeden Fall muss ja wirklich viel passiert sein, bevor der sowas eingesteht.
Ja, genau. Also schon allein die Tatsache, dass er überhaupt über diese Treibstoffkrise spricht, zeigt ja, wie stark er unter Druck steht. Und noch dazu bringt er das bei einer Wahlkampfveranstaltung, wobei Wahlkampf in Russland anders ist als bei uns. Aber es sind im Herbst Parlamentswahlen in Russland und da versucht er schon Stärke zu zeigen und auch die Probleme herunterzuspielen. Die Probleme, sagt er, seien technischer und logistischer Art. Mit anderen Worten, da gibt es Schuldige dafür, aber die sitzen sicher nicht im Kreml, sondern das sind wieder Leute, die das technisch und logistisch nicht im Griff haben. Russland, sagt er, habe die strategische Initiative und würde an den Kriegszielen festhalten. Also Verhandlungsbereitschaft haben wir ihm ja noch nie unterstellt, also wir beide jedenfalls nicht. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es irgendwann in naher Zukunft zu aussichtsreichen Verhandlungen kommt.
Er hat sich auch ziemlich siegesicher gezeigt bei dieser Konferenz, hat behauptet, dass das ukrainische Militär halt starken Personalmangel habe und deswegen den russischen Streitkräften den Vorschlag unterbreitet habe, Kampfhandlungen auf die Ostukraine zu beschränken. Also falls das stimmen sollte, hat er ja auch die Reaktion gleich mitgeliefert, nämlich dass er darauf nicht eingehen will. Russlands Ziel sei es nicht, das Kiewer Regime zu retten, hat er gesagt. Aber man darf ja sicher Zweifel haben, dass es einen solchen Vorschlag überhaupt gegeben hat.
Also so einen Vorschlag hat es zumindest so nicht gegeben. Was es immer wieder gegeben hat von der Ukraine, war der Vorschlag, auf gegenseitige strategische Luftangriffe zu verzichten, insbesondere im vergangenen Winter, als die Energieinfrastruktur so hart getroffen worden ist in diesem kalten Winter. Wahrscheinlich bezieht er sich darauf, wenn er jetzt sagt, auf die Ostukraine soll der Krieg beschränkt werden. Aber er meint ja insgesamt, dass die Ukraine den Krieg verliert. Das ist jedenfalls das Lagebild, das er zu haben scheint. Er meint, dass der Sieg Russlands unausweichlich ist. Tatsächlich hat er in 4 Jahren Krieg keines seiner Kriegsziele erreicht. Er hat ja immer gesagt, und auch Lavrov hat es immer wieder gesagt, es müssten von der Ukraine die Realitäten auf dem Gefechtsfeld anerkannt werden. Da wird es jetzt Zeit, damit anzufangen auf russischer Seite und die Realitäten zu erkennen, dass sich da etwas bewegt und dass sich da möglicherweise etwas dreht.
Sie hatten Temperaturen gerade angesprochen, beziehungsweise den Winter angesprochen. Jetzt will ich mal deswegen auch noch was fragen, und zwar aber nicht Winter, sondern wir hatten ja am vergangenen Wochenende hier in Deutschland eine Hitzewelle, also teilweise über 40 Grad, in vielen Teilen neue Hitzerekorde. Hier hat es sich erstmal wieder abgekühlt, aber die Ukraine bereitet sich ja nun auf Tage vor, bei denen dort das Thermometer auf ich glaube 38 Grad oder so klettern soll. Und der Chef eines Energieunternehmens, der hat gemeint, das sei ein ernsthafter Test für die ganzen Anlagen. Die sind ja durch russische Angriffe ohnehin geschädigt. Es werden auch wieder Einschränkungen befürchtet. Aber auch für die Soldaten ist doch Hitze sicherlich ein Problem, Herr Bühler. Na, wenn wir an uns selber denken, wie wir uns hier bewegt haben bei diesen 40 Grad. Also da möchte ich kein Soldat sein, der da voll bepackt ist mit allen möglichen Dingen.
Ja, das stimmt. Aber das Wetter ist eben, wie es ist. Im Winter kalt und im Sommer heiß. Wichtig ist, dass man richtig ausgerüstet ist und vor allem mit allem versorgt ist, was man braucht, insbesondere mit Wasser. Und da kann man den Berichten der russischen Militärblogger, die da veröffentlicht werden, Zweifel haben, was die russischen Soldaten angeht. Die Militärblogger schreiben ja, es geht nicht nur um Munition, es geht nicht nur um Betriebsstoff, es geht auch um Drohnen. Es wird der Drohnenmangel hervorgehoben und es wird halt auch das nicht geliefert, was dringend notwendig ist an Verpflegung und an Wasser.
Okay. Stichwort Drohnen, Drohnenmangel. Russland hat ja auch die Ukraine wieder angegriffen mit Drohnen und auch mit Raketen. Kiew zum Beispiel am Sonntag, glaube ich, und dann die Stadt Dnipro am Montagmorgen. Das soll ein privates Unternehmen getroffen worden sein. Wissen Sie eigentlich, welches Unternehmen das ist?
Also weiß ich nicht, das ist nicht veröffentlicht worden. Aber wenn die Stadt Dnipro genannt wird, dann sind es meistens Rüstungsstandorte, Rüstungsfirmen, die da angegriffen werden. Dnipro ist vielleicht der größte Rüstungsstandort in der Ukraine. Da gibt es eine große Firma, die Raketen produziert, die meisten Raketen in der Sowjetunion und die heute in Russland sind, sind dort entwickelt worden und produziert worden. Dort gibt es ein großes Panzer- und LKW-Werk, in dem heute sehr viel Instandsetzung auch läuft für das Militär. Da gibt es viele kleinere Drohnenhersteller. Dnipro ist schon mehrfach angegriffen worden und Ziele waren dann jeweils, da kann man davon ausgehen, auch wenn andere Häuser getroffen worden sind, Wohnhäuser auch getroffen worden sind, Ziele waren unter anderem die Rüstungsindustrie. Allerdings sind viele dieser genannten Produktionsstätten, gerade in Dnipro, unterirdisch angelegt worden. Das war schon zu Zeiten der Sowjetunion so. Also von daher kann man sagen, sie sind angegriffen worden, aber die unterirdischen Produktionsstätten hat man sicher nicht mit Drohnen in irgendeiner Art und Weise beschädigen können. Welchen Rüstungshersteller es tatsächlich jetzt getroffen hat, das kann ich nicht sagen. Das hält man tatsächlich geheim in der Ukraine. Hm.
Wenn wir mal insgesamt auf die Intensität dieser russischen Angriffe schauen, stellen Sie da über eine gewisse Zeitspanne Veränderungen fest? Das ist die Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hatte. Sie hatten es ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass es da Veränderungen gibt, ne?
Ja, also wie schon in der Vorwoche gab es auch jetzt in den letzten Tagen keinen massiven Einsatz von Drohnen und Marschflugkörpern, Raketen. Es gab Einsätze von etwa 90 Drohnen bis in einem Fall 200 Drohnen. Das ist ja schon viel, aber das sind keine 600, keine 700 Drohnen, wie wir es schon hatten, einmal pro Woche. Vereinzelt waren auch diesmal Raketen dazwischen, Mittelstreckenraketen, ballistische Raketen. Das ist insgesamt ungewöhnlich und weicht vom bisherigen Muster ab. Offenbar ist es schon so, dass auch der Drohneneinsatz von den logistischen Problemen betroffen ist. Die Startplätze für die Drohnen, für die russischen Drohnen, die liegen ja auf der Krim, in Donetsk, in Luhansk insbesondere, aber auch in Belgorod und Kursk. Aber die erstgenannten Krim, Donetsk und Luhansk, das sind diejenigen, durch die auch die Versorgungslinien, die jetzt permanent angegriffen werden, durchführen. Und dorthin müssen die Drohnen ja transportiert werden. Die zentrale Drohnenfabrik Al-Babuga, heißt sie, in Tatarstan, liegt 1000 Kilometer von der Front entfernt. Und das ist schon eine logistische Leistung, muss ich da sagen. Wenn man pro Woche 1000, 1500 Drohnen an diese Startplätze verfrachtet. Und das scheint zurzeit nicht in dem Maße möglich zu sein, wie es eigentlich die Produktion, die Drohnenproduktion hergeben würde und sicher auch der Wille, die Drohnen dann auch einzusetzen.
Und wenn wir jetzt nochmal die ukrainischen und die russischen Angriffe quasi nebeneinander legen und vergleichen, also in Bezug auf die Strategie dahinter, die Umsetzung einer solchen Strategie, aufgrund der vielen Meldungen könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass die Ukraine aktuell da die erfolgreichere der beiden Seiten ist. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Also es ist so und das liegt daran, dass man jetzt erkennt, dass diese Strategie von langer Hand ausgeplant worden ist. Die Stichworte sind dazu Entwicklung von Langstreckendrohnen, Kampf gegen die russische Luftverteidigung, deren Wirkung immer deutlicher eingeschränkt wird, der geschickten Einsatzplanung, die die verbleibenden Luftverteidigungsstellungen der Russen umgeht, die Festlegung der strategischen Angriffsschwerpunkte, die Ölindustrie sowie einzelne wichtige Rüstungsbetriebe. Jetzt kommen dazu die Satellitenkommunikationsanlagen. Das sind die strategischen Angriffsschwerpunkte in diesem Bereich. Und wenn man eine Ebene tiefer geht auf der operativen Seite, also mit Mittelstreckendrohnen, da wird gekämpft gegen die Logistik, die Versorgungswege, die Führungsstellen und hat da einen großen Erfolg. Diese Ziele sind der operative Schwerpunkt schlechthin. Also man hat einen strategischen Schwerpunkt, die Ölindustrie, man hat einen operativen Schwerpunkt und das ist im weitesten Sinne die Logistik und die Führungsstellen. Nichts anderes würde man bei uns auch machen. Man nennt das Center of Gravity Analyse. Das heißt, man versucht, das herauszuarbeiten, was für den Kriegsgegner ein Zentrum seiner Kraftentfaltung, um frei nach Clausewitz zu sprechen, darstellt, also aus dem er die Kraft zieht. Das ist die Ölindustrie, die diesen Krieg finanziert auf der strategischen Ebene, und das ist die Logistik und alles andere, was damit zusammenhängt, im Rücken der russischen Armee an der Front auf der operativen Ebene. Also das ist sehr klar. Das heißt, wenn es bei uns im operativen Denken und in der operativen Schulung so drin ist, dann kann ich Ihnen bestätigen durch meine eigene Tätigkeit für die Ukraine, dass das auch bei den Ukrainern natürlich drin steckt. Nur sie hatten eben die Mittel nicht zur Verfügung anfangs, die sie sich selbst jetzt entwickelt haben, um diese Strategie dann tatsächlich umzusetzen.
Jetzt haben Sie es ein bisschen verklausuliert formuliert. Eigentlich müsste Sie jetzt fragen, Herr Bühler, waren Sie an der Ausarbeitung dieser ukrainischen Strategie beteiligt? Weil im Prinzip machen die ja genau das, was Sie auch hier im Podcast seit Monaten und seit Jahren mittlerweile predigen.
Naja, ich sage, das ist ja nichts Neues. Das ist ja in vielen Armeen so, in allen Armeen der NATO ist das so, dass man versucht, diesem Kampf an der Front zumindest zu beeinflussen, wenn nicht gar auszuweichen, um die Ressourcen in der Tiefe zu treffen, die den Krieg ermöglichen, beziehungsweise die Truppe vorne in den Stellungen, in den Einsatzräumen versorgen.
Ja, nun habe ich aber trotzdem gehört, Herr Bühler, dass Sie meine Frage ja nicht wirklich beantwortet haben, ob Sie an der Ausarbeitung dieser Strategie beteiligt waren.
Nicht an der Ausarbeitung dieser Strategie. Diese Strategie ist ja, wie ich gerade gesagt habe, Allgemeingut in NATO-Armeen. Ich bin aber beteiligt, wie Sie wissen, was auch öffentlich ist, an der Ausbildung von Generalstabsoffizieren der ukrainischen Armee, die regelmäßig bei uns in der NATO, in NATO-Staaten stattfindet.
Okay. Dann, Herr Bühler, wollte ich noch fragen, es gab in dieser Woche eine Meldung, die auch eine schnelle Runde gemacht hat, die aufhorchen ließ. Ein Veteran der russischen Armee, heutiger Blogger wohl, hat auf Instagram ein Video veröffentlicht. Alexander Lunin heißt der Mann, hat eine Live-Audienz bei Putin gefordert, um ihm die ganze Wahrheit über das, was bei uns im Land passiert, zu sagen. So hat es formuliert. An der Front würden Soldaten ausgebeutet und bestraft, wenn sie beispielsweise einen selbstmörderischen Befehl verweigern würden. Und das Video gipfelte dann in der Aussage, wenn Lunin nicht in Kürze live neben Putin im Fernsehen auftreten könne, dann würde die Armee ihre Waffen auf den Kreml richten. In kürzester Zeit wurde das Video ja auf dem in Russland verbotenen Netzwerk Instagram 10 Millionen Mal aufgerufen. Ich hatte da gleich auch die Wagner-Söldner um Jewgeni Prigoschin im Kopf, die vor 2 Jahren auch so Richtung Moskau marschiert sind und den russischen Generalstab zuvor heftig wegen schlechter Versorgung an der Front kritisiert hatten. Sehen Sie auch so eine Parallele und wie ernst muss man das nehmen?
Naja, es gibt da sicher eine Parallele, allerdings ist die Dimension natürlich eine ganz andere. Das ist ein einzelner Militärblogger, der sich wie viele andere inhaltlich dazu geäußert hat. Aber da war eben keine Drohung dabei, dass die Armee ihre Waffen auf den Kreml richten. Und deshalb ist er wohl festgenommen worden, so lese ich das raus. Aber ob das eine Bewegung wird, die sich tatsächlich auf Truppenteile auswirkt in Russland, das weiß ich nicht. Das kann ich auch schwer einschätzen vom Schreibtisch hier aus. Und zu russischen Truppenteilen lässt man mich ganz sicher nicht, um das ausloten zu können. Es kann sein, dass die Motivation der russischen Soldaten sich verändert. Natürlich, wenn sie nicht vernünftig versorgt werden, wenn sie nicht vernünftig ausgerüstet werden, wenn sie nicht vernünftig geführt werden. Sie bekommen ja mit, was im Lande, damit meine ich Russland und in den besetzten Gebieten, alles los ist zurzeit. Und da die Motivation aufzubringen, diesen brutalen Angriffskrieg weiterhin zu unterstützen, das ist eine Sache, die die sich sicher dass der eine oder andere überlegen wird. Aber ob das große Auswirkungen hat, das kann ich tatsächlich nicht sagen.
Es wird ja vielleicht auch noch mehr los sein in den nächsten Wochen. Vom ukrainischen Präsidenten Zelensky wurde ja in dieser Woche bekannt, dass der einen Plan des SBU, eines ukrainischen Geheimdienstes, gebilligt hat. Dieser Plan sieht wohl eine 40-tägige Militäroperation gegen Russland vor. Und das Ziel soll sein, Russland so weit zu schwächen, damit es zu einem Ende des Krieges gedrängt wird. Passt ja in die Aktion, die wir bisher beobachten. Was wissen Sie denn zu diesem 40-Tage-Plan, Herr Bühler? Oder mal anders gefragt, ist daran jetzt, ich sag mal, wirklich was Besonderes? Ich frage deshalb, weil das genannte Ziel ja auch nicht neu ist. Ne? Das verfolgt die Ukraine seit vielen, vielen Monaten.
Genau, so ist es. Also da ist aus meiner Sicht und schon gar aus meiner Kenntnis nichts zu sagen. Ich weiß es nicht, was das für ein 40-Tage-Plan sein kann. Ich kann da eine Mutmaßung anstellen. Es ist auch in der Ukraine so, wie in allen anderen Armeen, dass wichtige Ziele der Billigung des politischen Oberbefehlshabers, in dem Fall des Präsidenten, unterliegt. Die politischen Oberbefehlshaber behalten sich bestimmte Entscheidungen vor, also Bekämpfen von Zielen mit besonderer politischer, mit besonderer strategischer Bedeutung. Und hier könnte es sich um eine solche Zielliste handeln, die man in 40 Tagen dann abarbeitet. Aber das ist ein Routinevorgang, der dann alle paar Wochen passiert, dass Ziele vorgelegt werden, die dann von der Armee kurzfristig, wenn sich die Chance ergibt, dann auch bekämpft werden.
Okay.
Wir werden sehen, Herr Deisinger. Ich kann aber nur sagen, die gerade genannte Drohnenfabrik Alba Luga in Tatarstan, die gehört auf die Zielliste. Und denn dort, das ist auch so ein kleiner Center of Gravity. Deshalb müsste man da den eigenen Schwerpunkt auch darauf legen. Es ist ohnehin verwunderlich, dass sie noch nicht bereit sind oder sich noch nicht bereit fühlen, dort auch diese Fabrik anzugreifen. Es hat einen mehr oder weniger symbolischen Angriff schon mal gegeben, aber einen wirklich wirksamen Angriff gegen diese Drohnenfabrikationsstätte, die wäre ein wichtiger Schritt, um die Drohnenangriffe der Russen zu unterbinden auf die Ukraine.
Aber das dürfte dann sicherlich auch kein Angriff sein, der nur mit Drohnen ausgeführt wird, sondern da müsste man wahrscheinlich auch schon stärkere Waffen nehmen, Marschflugkörper. Richtig. Ob nun Flamingo oder andere.
Ne? Genau, genau.
Okay, dann sind wir damit durch für heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie an. Sie erreichen uns unter general@mdraktuell.de oder unter der Rufnummer 0800 637 3737. Diesen Podcast gibt es noch viel ausführlicher als in dieser Radiofassung und zwar auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Die nächste Folge dann morgen. Dann werde ich Herrn Bühler mal wieder einen ganzen Packen mit Fragen von Hörerinnen und Hörern vorlegen. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.